Das allerwichtigste Gelenk ist gerade für den Alltag das Schultergelenk. Du wirst dich nur föhnen, kämmen, frisieren können, wenn dein Schultergelenk sehr beweglich ist. Du wirst eben nur die Vase aus dem obersten Regal bekommen, wenn du beweglich bist.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Sag mal, Ingo, hast du heute Morgen schon Mobilitätscheck gemacht?
Ja, ich mache keinen Check, aber natürlich habe ich
mal... nicht, ne?
Ja, doch schon. Vor allen Dingen merke ich, dass meine Mobilität manchmal morgens schon schlechter ist, dadurch, dass ich schon mal steifer bin und so. Das merke ich schon. Ja.
Okay, was machst du dann, wenn du vor dem Spiegel stehst? Gibt es da eine Übung?
Wäre eine ganz einfache Übung. Man stellt sich also in einigermaßen Abstand zum Spiegel hin und kreist die Arme wie so eine Windmühle, 360 Grad nach vorne und nach hinten. Und wenn man da zum Beispiel sieht, dass rechts und links nicht gleich laufen, vielleicht der Arm etwas weiter abgespreizt wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sieht man, dass die Mobilität nicht optimal ist. Vor allen Dingen muss man erstmal 360 Grad vorwärts und rückwärts schaffen. Klassischer Mobilität Test und vor allen Dingen dient es gleichzeitig auch der Beweglichmachung der Schulter. Also Armkreisen vorwärts, rückwärts vor dem Spiegel beobachten, bin ich rechts oder links, habe ich da Unterschiede und dann daran arbeiten.
Ich kenne ja diese Morgensteifigkeit schon ein bisschen und zwar vor allen Dingen dann, wenn ich abends angespannt ins Bett gegangen bin. Ist das normal?
Da hast du das Wort ja schon richtig gesagt. Muskeln sind ja emotional. Sie sind ja quasi das Antwortorgan des Gehirns. Also wenn das Gehirn letztendlich gestresst ist, muss sich das ja irgendwo widerspiegeln. Angespannt sein heißt gleichzeitig, dass Muskeln angespannt oder sogar verspannt sind. Und verspannt heißt ja letztendlich, dass das Antwortorgan Muskulatur einfach dauerhaft kontrahiert. Das ist insbesondere dann, wenn du gestresst bist, sowohl geistig als auch körperlich. Auch wenn du körperlich gestresst bist, das erlebe ich häufiger schon mal, wenn ich beispielsweise ziemlich viel trainiert habe, Sport getrieben habe, auch mal was Ungewöhnliches gemacht habe, gewandert bin, dann ist meine Muskulatur am Morgen steif. Ja, das heißt also deutlich eben noch nicht wieder so erholt und regeneriert, wie sie sein muss. Und da erkennt man schon, nur erholte Muskulatur ist letztendlich flexibel und mobil.
Welche Rolle spielt die Temperatur im Schlafzimmer? Können Muskeln auch auskühlen?
Das mögen sie gar nicht. Und wenn Muskeln ausgekühlt sind, erleben wir das häufig sogar im Bereich des Rückens als Hexenschuss. Denn das ist ja nichts anderes als beispielsweise eine verschnupfte, verkühlte Muskulatur. Und das wissen wir auch, dass wenn wir Muskulatur zum Beispiel nicht aufwärmen, wie Sportler es tun, dann ist sie bei weitem nicht so beweglich, dehnbar, auch entspannt wie aufgewärmte Muskulatur. Und Kälte verschärft das natürlich. Heißt also, im Winter sind wir in der Regel, wenn wir draußen sind, ohne uns aufzuwärmen, immer steifer. Und das Gleiche gilt auch für die Temperatur im Schlafzimmer. Weil Körpertemperatur sind ja nun mal 36,6 Grad und nicht 18 Grad. Und wenn du da auf der Bettdecke liegst bei 18 Grad, dann ist auch Muskulatur verkühlt. Also wir müssen sie morgens aufwecken, heißt aufwärmen.
Genau. Und wie machen wir das?
Ja, durch Kontraktion, durch Anspannung, durch Bewegung. Das heißt also, was du tun musst, ist letztendlich Muskelarbeit. Und wenn du sie beweglich machst, dann dehnst du sie. Ja, das merkst du vielleicht. Ja, auch morgens, dass du den Fuß nicht so optimal abrollen kannst. Du bist ja zum Beispiel steif im Sprunggelenk, gerade wenn du viel gegangen bist. Und das liegt insbesondere an der Muskulatur, aber auch an dem Bindegewebe, was ja Muskulatur mit den Knochen verbindet. Und gerade zum Beispiel am Sprunggelenk merkst du die Achillessehne. Diese läuft in einem Gleitgewebe auf und ab. Und erst wenn dieses Gleitgewebe wieder schön geschmiert ist, wenn die Flüssigkeit wieder so wie bei einem Automotor und Kolben und Zylinder wieder gut, die Viskosität sich verändert, erst dann wirst du wieder richtig beweglich. Also du musst den Motor erst warm laufen, dann läuft er rund.
Gut, jetzt hast du deinen Motor schon warm gelaufen. Jetzt will ich erst mal sagen, worum es in dieser Folge geht. Und zwar wollen wir uns mit der Elastizität unseres Muskel- und Bindegewebes beschäftigen. Und auch mal die Frage stellen, ob es überhaupt wichtig ist, gelenkig zu sein. Wie können wir unsere Beweglichkeit verbessern? Und wozu sind Stretch- und Dehnübungen nötig? Diese Fragen wollen wir heute klären. Beweglichkeit, Gelenkigkeit und Dehnfähigkeit. Das sind allesamt Begriffe, die die Geschmeidigkeit des Körpers beschreiben. Was genau steckt hinter diesen Begriffen?
Gelenkigkeit. Mhm. Heißt ja, wie man das Wort schon sagt, es bezieht sich auf die Gelenke. Sind die Gelenke in ihrer normalen Funktion überhaupt noch nutzbar? Haben sie also ihre normale Bewegungsamplitude, wie wir das nennen, wie Ho vorhin schon mal beim Schultergelenk gesagt, sind wir überhaupt in der Lage, die 360 Grad Bewegung auszuführen, die notwendig sind, um alles zu machen und die gleichzeitig von der Anatomie uns möglich sind? Mhm. Oder bist du in der Lage, das Kniegelenk maximal zu strecken und maximal zu beugen? Das gibt dir das Gelenk nämlich erst einmal vor als Raum. Aber dadurch, dass sich bestimmte Dinge, Dehnfähigkeit von Strukturen eben nicht mehr ergeben oder durch das Alter verändern, verändert sich die Gelenkigkeit. Heißt also, Dehnfähigkeit ist die Grundvoraussetzung für die Gelenkigkeit. Dehnfähigkeit der Muskeln, Dehnfähigkeit der Sehnen, der Faszie und sogar des Nervengewebes, ganz wichtig. Denn auch das muss ja mit sich bewegen, definiert also quasi Gelenkigkeit. Und das, was wir als insgesamt Beweglichkeit unabhängig von den Gelenken beschreiben, das ist dann letztendlich Beweglichkeit. Beweglichkeit ist noch mehr, es ist also quasi die ganze Bewegungsmöglichkeit unserer aller Organe, aller Systeme, aller Gelenke zusammen. Und das meinen wir dann mit Beweglichkeit. Also Dehnfähigkeit, die Voraussetzung. Mhm. Gelenkigkeit bezieht sich auf ein Gelenk oder auf mehrere Gelenke. Und Beweglichkeit ist letztendlich eine übergeordnete Dimension, die deine Fähigkeit, in allen Gelenken mobil zu sein, beschreibt.
Wie können wir selbst unsere Beweglichkeit testen? Du hast eben schon mal eine Übung vorgestellt. Gibt es noch weitere Varianten, die wir anwenden können?
Ja, das, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, das ist ja die einfachste Übung, um zum Beispiel die Oberschenkelrückseite und vor allen Dingen so ein bisschen auch die Beweglichkeit der Wirbelsäule so zu testen, dass wir uns nach vorne beugen. Das heißt also, wir stehen aufrecht. Die Füße sind schulterbreit und dann neigen wir quasi den Oberkörper nach vorne, die Hände und die Oberarme hängen runter und dann versuchen wir so weit wie es geht uns runter zu bewegen. Die meisten werden vielleicht bis zum Kniegelenk kommen, einige vielleicht bis zur Mitte des Unterschenkels und die Profis oder die Könner, die beweglichen Menschen, die kommen sogar bis zum Knöchel runter oder berühren sogar mit den Fingerspitzen den Boden. Klassischer Test, der insbesondere quasi die gesamte Körperrückseite beschreibt. Wenn ich da ein Defizit habe, nicht ganz runterkomme, weiß ich immer noch nicht, an welcher Stelle hapert es denn. Mhm. Aber grundsätzlich beschreibt es die gesamte Beweglichkeit der Körperrückseite. Wichtig, niemals vergessen, auch die Körperseite, also die Seitneigung mit einzubeziehen. Das heißt also, auch hier stehen wir wieder aufrecht, legen die Hände an die Hosennaht und bewegen uns ganz einfach nach rechts oder nach links. Auch hier wieder, wie weit komme ich runter? Komme ich runter bis zum Kniegelenk oder komme ich runter bis Mitte des Unterschenkels? Das wäre mindestens notwendig. Oder komme ich sogar noch ein bisschen weiter? Also eine Frontalneigung oder eben eine Seitneigung, so ein bisschen als Indikator unserer Beweglichkeit.
Wenn mein Sohn diese Frontalbeugung macht, dann kommt er so weit, dass seine Hände gerade noch die Schienbeinhöhe erreichen. Der ist ja gerade Anfang 20.
Die größte Beweglichkeit ist irgendwo im Alter zwischen 4 und 6 Jahren. Mhm. Ja, also sehr, sehr früh erreicht. Warum? Da ist noch alles sehr locker. Da ist noch nicht viel Muskelmasse aufgebaut. Mhm. Das heißt also, ich könnte zur Entlastung deines Sohnes vielleicht anführen, dass er viel Muskelmasse hat, die eigentlich im Wege stehen. Das heißt also, Muskelmasse hemmt so ein bisschen Beweglichkeit, was aber nicht gut ist. Mhm. Ja? Denn Beweglichkeit ist schon eine Grundvoraussetzung, dass auch Gelenke gesund bleiben. Sie müssen ja immer optimal auch ihre Beweglichkeit oder ihre Gelenkigkeit ausnutzen können, damit sie optimal ernährt werden. Zwischen Männern und Frauen gibt es Unterschiede. Mhm. Frauen sind in der Regel beweglicher. Warum? Weil sie ein etwas anderes Bindegewebe haben, was nicht ganz so straff, so fest ist. Muss auch so sein, nehmen wir mal das Thema Schwangerschaft, da muss ja sehr viel mehr auch Möglichkeit des Freigebens von Gewebe wirklich realistisch und realisierbar sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass hormonelle Prozesse auch darauf einzahlen. Auch da haben die Frauen einen Vorteil in der Beweglichkeit. Und das Dritte ist, da Männer mehr Muskelmasse haben, wie bei deinem Sohn, heißt das, dass er sowieso immer etwas unbeweglicher bleiben wird. Da kann er auch nichts dran machen.
Genetische Faktoren spielen auch eine Rolle?
Das ist dann schon eher wenig Genetik. Es hat auch ganz viel mit Nutzung natürlich zu tun. Ja, das ist auch das Schöne. Beweglichkeit kann man doch wiederherstellen. Auch Gelenkigkeit kann man wiederherstellen. Und wenn man daran arbeitet, du siehst ja auch zum Beispiel schon mal daran, dass Männer und Frauen eine andere Spagatform machen. Ja. Männer kommen nicht in den Frauenspagat, das geht gar nicht. Ja? Deswegen machen sie eine andere Form des Spagats, weil eben Bindegewebe, knöcherne Elemente einfach eine andere, ja, anatomische Grundvoraussetzung bieten.
Letztlich ist Beweglichkeit ja wohl auch individuell, oder? Es gibt ja schon einige, die sich noch so abmühen können und den Spagat nie schaffen werden.
Es dauert ewig lange, bis man ihn kann. Das heißt, also, du kannst dich davon ausgehen, dass du wirklich die Grundvoraussetzung, dass man die einfach mitbringt. Ja, manche schaffen es nie, eben weil Bindegewebqualitäten zum Beispiel natürlich andere sind. Der eine als straffer, der andere als etwas weniger. Und das heißt, ja, es gibt schon individuelle Unterschiede. Und der eine gewinnt eben mehr Muskelmasse, der andere eben weniger Muskelmasse. Und das limitiert natürlich ein wenig. Aber der Range ist nicht so groß. 10% Einfluss sind letztendlich nur die Gene.
Wer hätte das gedacht?
Steigert Beweglichkeit die sportliche Leistungsfähigkeit?
Nein. Nee, ganz im Gegenteil sogar. Es gibt Sportarten, wo du keine maximale Beweglichkeit haben darfst. Weil Beweglichkeit heißt ja gleichzeitig auch, dass die Übertragung der Kraft auf das Gelenk anders ist.
Ja.
Sprinter zum Beispiel haben in bestimmten Gelenken, die sie brauchen für das schnelle Sprinten, nicht unbedingt das Ziel, maximale Beweglichkeit zu erzielen. Sie müssen maximale Kraft in der Sprintstellung der Gelenke, vor allen Dingen keine maximale Beugung zu erreichen. Deswegen kann man zum Beispiel in bestimmten Sportarten sogar darauf verzichten, maximale Beweglichkeit zu erzielen. Und vor allen Dingen manchmal auch sogar dahingehend verzichten, dass nach einer Erkrankung, OP, man es gar nicht wiederherstellen muss, weil eben das für die Sportart nicht unbedingt passt. Ja? Das heißt aber, ein Speerwerfer, der braucht natürlich eine maximale Beweglichkeit im Ellbogengelenk, im Schultergelenk. Mhm. Was bei anderen zum Beispiel stören würde. Ja? Der Schwimmer im Delfinbereich, der Butterfly schwimmt, der braucht das vielleicht auch. Aber jemand, der vielleicht nur Kugel stößt, da würde das stören, weil der braucht diese maximale Bewegungsamplitude nicht, der braucht aber eine maximale Schnellkraftentfaltung in einem ganz explosiven Moment.
Mhm.
Und das heißt also, daran siehst du schon, gerade im Spitzensport ist Beweglichkeit nicht das absolute Ziel, in allen Gelenken zu erreichen.
Beweglichkeitstraining hat nicht viel mit Krafttraining gemeinsam, oder doch?
Manchmal widerspricht sich das sogar. Mhm. Ja, das muss man schon sagen. Wobei, wenn ich das jetzt mal vom Gesundheitssport betrachte, da ist Gelenkigkeit, Beweglichkeit natürlich synonym in Anführungsstrichen von der Wertigkeit zu betrachten wie Krafttraining auch. Deswegen ist es genauso wichtig, gelenkig zu bleiben wie kräftig. Aber du weißt auch, wenn du zum Beispiel in einem höheren Alter bist, ist die Kraft wichtiger als die Beweglichkeit, zum Beispiel der Beine. Ja, ist es gar nicht so wichtig, ob du wirklich die maximale Streckung erreichst. Viel wichtiger kannst du die maximale Kraft aufbringen, dass du aufstehen kannst. Da brauchst du ein gewisses Limit natürlich in deiner Bewegung, ja. Aber ob dir da 2-3 Grad Beweglichkeit fehlen im Kniegelenk oder im Sprunggelenk, das ist gar nicht so wichtig. Du musst die Kraft dafür haben. Und insofern gibt es in bestimmten Lebenssituationen schon verschiedene Schwerpunkte. Beweglichkeit ist in der Regel nur die Grundvoraussetzung, aber mit Einschränkung für bestimmte andere Tätigkeiten.
Sind steife Gelenke ab 40 eigentlich schon Verschleißerscheinung?
Nö. In der Regel ist das immer eher eine Stoffwechselproblematik. Das heißt also, so eingeklebte, unbewegliche Strukturen leiden deswegen, weil eben die Viskosität der Flüssigkeit, also wir haben einfach zähere Flüssigkeiten in dem System, deswegen sind die so ein bisschen träger in der Beweglichkeit. Das heißt also, wir haben in der Regel ab einem gewissen Alter eine schlechtere Stoffwechselversorgung in Strukturen. Und wenn du sie regelmäßig nutzt, erhöht sich das auch. Damit haben wir eine deutlich bessere Flexibilität der Struktur durch eine bessere Versorgung. Und das ist an sich anfänglich immer der limitierende Faktor. Und irgendwann kann auch eine Verschleißreaktion daraus folgen. Aber die ersten Symptome ist einfach letztendlich durch die Nichtnutzung eher eine Verklebung. So kann man das fast bildhaft beschreiben. Mhm. Und das heißt, ja, wenn ich jetzt den Stoffwechsel wieder aktiviere, löst sich diese Verklebung auf, kommt viel Wasser, Flüssigkeit dort hinein und dann ist wieder entklebt und schon kannst du dich wieder normal bewegen.
Betrachten wir mal einzelne Körperbereiche. Welche Rolle spielt unser Oberkörper, insbesondere die Schulter und der Nacken, bei Beweglichkeitsempfinden und worauf sollten wir im Alltag achten, um in diesem Bereich beweglich zu bleiben?
Ja, das allerwichtigste Gelenk ist gerade für den Alltag das Schultergelenk. Du wirst dich nur föhnen, kämmen, frisieren können, wenn dein Schultergelenk sehr beweglich ist. Du wirst eben nur die Vase aus dem obersten Regal bekommen, wenn du beweglich bist. Das heißt also, das Schultergelenk lebt davon, nicht besonders kräftig zu sein, wobei es muskulär stabilisiert werden muss, aber das hängt nicht mit der Maximalkraft zusammen. Bei dem Schultergelenk geht es viel mehr darum, es maximal beweglich zu halten, damit du nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, nach hinten und vorne alles greifen kannst. Mhm. Und deswegen ist es hier wichtig, wie unsere erste Übung hier auch schon mal gezeigt hat, 360 Grad immer zu stabilisieren. Kann man immer mal so nebenbei einfach machen. Die Windmühle. Klassisch vorwärts und rückwärts im Alltag, einfach beim Spazierengehen, beim Gehen, immer mal integriert, hält das Gelenk beweglich. Nur, was also geschmiert und genutzt wird, entwickelt sich. Und viele haben gerade ja auch im Bereich der Schulter im zunehmenden Alter so Probleme. Da gibt es Krankheiten, in Anführungsstrichen, die, wo man dann sagt, so eingefrorene Schulter, Frozen Shoulder.
Kalkschulter.
Ja, Kalkschulter. Oder FAS, das ist PAS, das ist Peri-Homeroskapulare System. Also alles gibt so komische Begrifflichkeiten. Hat aber alles damit zu tun, dass das Schultergelenk nicht bewegt worden ist. Das ist immer der Faktor. Und das heißt also auch Kalkschulter gibt es normalerweise nur dann, wenn du das Schultergelenk nicht ausreichend bewegt hast. Da gibt es Ablagerungen, Kalzifikationen, Ossifikationen und die führen dann zu Randzackenbildung, wie wir das so sagen. Und diese Randzacken bilden quasi am Rande des Gelenkes Zacken, Kalkablagerungen und das schränkt natürlich die Beweglichkeit ein. Aber das würde bei Bewegung, wenn man sie denn machen würde, über das normale Maß hinaus nicht passieren, dann wäre die Ablagerung eben nicht da. Das heißt also, all diese Erkrankungen sind gerade im Schultergelenk durch nicht ausreichende Bewegung quasi initiiert.
Und wenn du dann aber Schmerzen hast, dann darfst du die Schulter nicht bewegen.
Ja, ist doch ein Quatsch. Das Gelenk lebt ja von Bewegung.
Mhm.
Und deswegen musst du immer daran arbeiten, dass es besser wird. Und die Schmerzen sind ja in der Regel auch nur ein Symptom. Man muss es natürlich im Rahmen halten. Aber wenn du jetzt weiter die Beweglichkeit reduzieren würdest, indem du es nicht bewegst, wird es ja immer schlimmer. Das heißt, irgendwann hast du in der Tat eine eingefrorene Schulter, Frozen Shoulder.
Mhm.
Und dann kommst du gar nicht mehr raus. Es gibt natürlich verschiedene operative Verfahren, aber das brauchen wir ja nicht, indem das ausgeräumt wird, geglättet wird und so weiter und so fort. Aber du brauchst letztendlich eine aktive Bewegung, um die Gelenkigkeit zu erhalten. Und Schmerzen sind ja immer nur dann da, wenn eine Struktur überfordert ist. Mhm. Machst du es regelmäßiger, öfter, dann verschwindet der Schmerz. Also für mich ist letztendlich Bewegung für das Gelenk wie eine Lebensversicherung.
Auch wenn erste Arthrose-Anzeichen da sind zum Beispiel. Die
Arthrose ist ja eine Veränderung der Knorpelstruktur.
Mhm.
Und der Knorpel hängt am Tropf der Bewegung deswegen, weil der Knorpel wird nicht blutig ernährt. Da geht keine Blutgefäße rein. Und das bedeutet also, dass du in Walken drücken musst, damit die Nährstoffe in den Knorpel hineinkommen. Das macht er aber nicht von alleine, sondern du brauchst Bewegung. Und deswegen hängt der Knorpel am Tropf der Bewegung, weil nur darüber die Ernährung stattfindet. Die Durchblutung endet an der Gelenkkapsel. Und danach geht es in die Gelenkflüssigkeit, wasserhaltiges System. Und wenn du dann die Nährstoffe also in die darunterliegende Struktur, den Knorpel hineinbringen möchtest, musst du einen Reiz setzen. Und das ist eben der Druck, der über die Bewegung entsteht. Und wenn du dann siehst, dass Menschen ihre Gelenke bewegt haben, dann wird der Knorpel wunderbar. Blau schimmernd, Hyalin heißt das. Der sieht aus wie das toskanische Meer. So schön schimmert er.
Welche Muskelgruppen im Unterkörper sind besonders wichtig für die allgemeine Beweglichkeit?
Vielleicht nochmal eine kleine Differenzierung gerade zum Oberkörper. Während ich ja gerade erzählt habe, dass beim Schultergelenk es wichtig ist, dass Beweglichkeit da ist, mhm, ist es zum Beispiel beim Kniegelenk und beim Hüftgelenk etwas wichtiger, dass der Körper stabil steht auf den Beinen. Das heißt, ich kann mir hier ruhig, ist zwar nicht optimal, ein bisschen Gelenkigkeit sparen. Hauptsache, ich bin stabil. Das heißt also, da muss ich nicht immer in das Maximale hinein. Außer beim Sprunggelenk, da würde ich mir das wünschen, wo der Fuß abrollt. Aber bei Knie und Hüfte kann ich mir so ein bisschen Beweglichkeit sparen. Sollte ich nicht tun, solange ich keine Probleme habe. Darf das auch nicht sein. Aber wenn ich keine Stabilität herstellen kann, dann nicht maximal daran arbeiten. Und deswegen ist für mich immer noch das Sprunggelenk das Wichtigste, was Beweglichkeit, Gelenkigkeit im Bereich der unteren Extremität beschreibt. Ich muss den Fuß vernünftig abrollen. Ich muss quasi auf verschiedene Untergründen sehr, sehr elastisch bleiben, ob es im Sand am Strand ist oder auf Asphalt oder bei Waldboden rechts und links. Der Fuß passt sich ja in allen Richtungen immer an. Der darf eben nicht steif sein. Und das ist das wichtigste Gelenk. Und dementsprechend heißt das, wir haben ja zwei Sprunggelenke. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Ein oberes und ein unteres. Und deswegen muss man den Fuß strecken und beugen maximal. Also das heißt, die Fußspitze nach unten und die Fußspitze anziehen, ist strecken und beugen. Und dann muss man auch nach rechts und links kippen. Ja, auch das sind zwei Bewegungsformen, vier jetzt insbesondere, die in verschiedenen Gelenken stattfinden, die aber alle gemeinsam zusammengehören. Wir nennen das eine Dorsal- und Plantarflexion, Streckung, Beugung. Das andere nennen wir Supination und Pronation. Und all dieses gibt die komplette Bewegung des Fußes erst quasi nach.
Und das Strecken und Beugen und nach links und nach rechts, das machst du im Stehen dann?
Das kannst du im Stehen machen, das kannst du aber beispielsweise auch machen. Ganz einfache Übung. Ja, du stehst, stellst die Fußspitze auf den Boden und versuchst dann unter Entlastung quasi den Fuß rechts und links zu kreisen. Da hast du beide Bewegungen mit drin.
Ah, okay.
Ja, Fußspitze auf, Rechtsdrehung, Linksdrehung, also so, als wenn man 360 Grad machen würde. Wie so Rühren im Topf, Fußspitze steht und dann bewegst du im Sprunggelenk quasi es rechts. Das kannst du auch fast, wenn du auf der Couch liegst, die Beine irgendwie hoch hast, kannst du sehen, okay, rechts herum, links herum, da siehst du immer, dass die Bewegung so ein bisschen eiert. Ja, die eiert, weil eben beide Bewegungsformen, Plantar, Dorsalflexion, Supination, Pronation, immer miteinander kombiniert stattfinden, in beiden Gelenken.
Stimmt das wirklich?
Die meisten Fitnesskurse und Workouts beginnen oder enden mit Dehnübungen. Viele Studios bieten sogar reine Stretching-Kurse an. Ist das sinnvoll?
Da steckt zwei Fragen mit zwei Antworten.
Okay.
Die erste Frage war, die meisten Fitnesskurse und Workouts beginnen oder enden mit Dehnübungen. Jetzt müssen wir uns fragen, warum dehnen wir? Da gibt es verschiedene Motive, warum wir dehnen. Die zweite Frage, ja, Stretching-Kurse machen die Sinn? Ich würde erstmal sagen, ja, wobei Stretching nur eine Methode ist des Dehnens.
Ah, okay.
Es ist nichts anderes. Also, zur ersten Frage. Nach einem Muskeltraining macht Dehnen keinen Sinn. Deswegen niemals nach einer anstrengenden Muskeltrainingseinheit dehnen. Erstmal nehme ich den Tonus wieder aus der Muskulatur raus. Und zweitens passieren beim Muskeltraining kleine Einrisse in der Muskulatur, im Gewebe. Und wenn ich dann nochmal dehnen, ziehen würde quasi an dem Gewebe, würde ich das Ganze noch verschärfen, was aber unsinnig wäre. Deswegen heißt es nach dem Muskeltraining keine Dehnübung. Vorher okay. Vorher okay deswegen, weil es dient der Aufwärmung. Das heißt also, bevor ich Fitness, also Muskeltraining betreibe, gehe ich mal aufs Fahrrad, aufs Laufband, auf den Stepper, wärme mich auf, mache dann ein wenig Gymnastik im weitesten Sinne, Dehnung, um alle Muskeln vorzubereiten für die anstrengende Kraftbelastung. Ja, da hat es aber einen anderen Sinn. Da hat es eher den Sinn der Aufwärmung, der Vorbereitung. Also nach dem Muskeltraining macht es keinen Sinn. Es macht manchmal Sinn nach dem Ausdauertraining, insbesondere aber dann, um die geschundene Muskulatur der Wade beispielsweise zu dehnen. Wir dehnen die Achillessehne, damit sie wieder in die Länge gezogen wird. Also wenn wir 10 Kilometer gelaufen sind, ist die Wade kaputt. Und das heißt also, hier bringe ich sie so ein bisschen in die Entspannung. Es ist eher eine Wellnesskur, die da so ein bisschen hintersteckt. Auch hier ist es eher kein richtiges Dehntraining, sondern eher so ein bisschen Nachbearbeitung. Regeneration, da steckt da so ein bisschen hinter. Weil ich kann in eine ermüdete Muskulatur kein richtiges Dehntraining machen, weil die Muskulatur ist ermüdet. Also auch hier macht es keinen Sinn. Deswegen komme ich zu deiner zweiten Frage. Das macht Sinn. Wenn Beweglichkeitstraining, dann als eigene Trainingseinheit. Ja, das würde ich mir wünschen. Ja, eine richtige Trainingseinheit für alle Muskelgruppen, also eigenständig zu betrachten. Mhm. Und meistens huschen wir das irgendwie so dazwischendurch mal rein.
Genau.
Das ist aber nicht das Richtige. Sondern Dehnung ist genauso wichtig oder Beweglichkeit wie Kraft, wie Ausdauer, wie Schnelligkeit, ist Beweglichkeit ein eigenständiger Faktor. Ja, aber jetzt kommt es. Dehnung, Beweglichkeit macht nur dann Sinn, wenn ich ein Defizit habe. Weil warum sollst du ein Gelenk gelenkiger machen, was schon gelenkig ist? Das können Turnerinnen machen, das können vielleicht die rhythmischen Sportgymnastinnen machen. Ja, die etwas mehr als Alltagsbelastung benötigen. Aber bei einem normalen, wie wir, macht Gelenkigkeits- und Beweglichkeitstraining nur Sinn, wenn wir ein Problem haben. Nach einer Operation, Einschränkung der Beweglichkeit im Bereich der Schulter beispielsweise, dann mache ich das.
Mhm.
Ja, um wieder zurückzukommen zur normalen Beweglichkeit. Da macht der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin das ja mit uns. Aber ansonsten, jetzt kommt eine ganz provokante Äußerung. Mhm. Für mich ist Beweglichkeit oder Dehntraining eine völlig überschätzte Notwendigkeit des körperlichen Trainings. Solange ich kein Defizit habe, muss ich nichts dran tun.
Okay, aber wir gehen mal davon aus, dass wir schnell Defizit haben, wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen.
Zum Beispiel dann im Bereich der Hüftbeuger insbesondere. Mhm. Ja, also Hüftbeuger sind ja die Beugemuskeln, die also Hüftgelenk oder den Oberkörper und Unterkörper so ein bisschen annähern. Und da ist natürlich Dehntraining deswegen, weil er den ganzen Tag gebeugt ist. Und dann verkürzt er sich in Anführungsstrichen, ist keine richtige Verkürzung, aber er ist nicht mehr in seiner normalen Länge. Und das gilt häufig auch für die Oberschenkelrückseite. Oder auch für die Wade. Ja, da verlieren wir durch das lange Sitzen einfach an Beweglichkeit. Und das wirkt sich negativ auf die Gelenkigkeit aus. Und deswegen sollten wir dehnen. Jetzt sind wir wieder in der Reihenfolge.
Ja, ne? Ja. Kann man nicht auch spazieren gehen oder leichte Gymnastik machen? Und das würde den Zweck dann eigentlich auch schon erfüllen.
Solange du ein gesundes Gelenk hast, erfüllt es das. Mhm. Du solltest nur gucken, ob du jedes Gelenk einmal am Tag über die maximale Bewegungsamplitude bewegt hast.
Mhm.
Ja, wie gerade bei der Schulter schon mal. Machst du 360 Grad? Hast du das Ellbogengelenk maximal gebeugt und gestreckt? Hast du das Handgelenk maximal gebeugt und gestreckt? Bist du im Kniegelenk auch mal in die maximale Hocke gegangen? Ja, um die Beugung zu erzielen. Und so einfach kann man nebenbei mal einfach zwischendurch etwas tun. Und wenn man das gemacht hat, dann muss man nicht extra Dehntraining betreiben.
Dann schützt denen auch nicht vor Muskelkater, oder?
Denen schützt vor ja nichts. Das hat man ja immer gedacht. Denen schützt sowieso nicht vor Muskelkater, weil das sind ja Einrisse in der Muskulatur.
Mhm.
Und denen hilft zum Beispiel auch nicht, Verletzungen zu vermeiden, was man viele Jahre gedacht hat. Auch das passiert nicht. Nee, Dehnung ist letztendlich eine Vorbereitung der Muskulatur, damit sie überhaupt leistungsfähig ist, wie so eine Aufwärmung des Körpers. Und dazu macht man die Muskulatur ein wenig lockerer, um sie dann möglicherweise effektiver zu nutzen. Ich habe ja vorhin schon mal von einigen Sportarten gesprochen, wo Gelenkigkeit oder Dehnfähigkeit gar nicht so im Mittelpunkt steht.
Mhm.
Wenn du ein Sprinter zum Beispiel bist, ne, der braucht keine maximale, gerade wenn er im Startblock sitzt, keine maximal lange Muskulatur. Der braucht eine schnellkräftige Muskulatur, die explodiert. Ja, das ist was ganz anderes. Und da kann er ruhig schon mal für die Zeit auf jeden Fall darauf verzichten. Deswegen würden zum Beispiel Sprinter oder auch Springer niemals in der Regel vor ihrem Wettkampf oder innerhalb ihres Wettkampfs dehnen, sondern die machen einen Sprung, einen Sprint, sowas. Die spannen die Muskulatur doch weiter an, machen eine tiefe Kniebeuge, um Spannung reinzukriegen. Und Dehnung löst Spannung und das ist für viele Sportarten nicht gut.
Mal eine ganz doofe Frage.
Können wir denn beim Dehnen auch etwas kaputt machen? Kann da irgendwas reißen, eine Sehne oder ein Band, wenn ich zu stark dehne?
Da hat der Körper ja zum Glück Schutzmechanismen eingebaut. Es gibt erstmal die sogenannte Muskelspindel. Und die Muskelspindel, kleine Anatomievorlesung,
Physiologievorlesung. Bin
die
ich ja gewohnt von dir.
Muskelspindeln liegen in Längsrichtung der Muskulatur, in der Muskelfaser. Das kann man sich so vorstellen, da hast du eine Muskelfaser und da drum ist quasi so eine Spirale gewickelt. Und wenn du jetzt die Muskelfaser dehnst, kannst du dir vorstellen, dann dehnt sich diese Spirale wie eine Feder auf. Ne? Ist ja klar, du ziehst sie in die Länge. Und das machen Muskelspindel. Muskelspindel messen die Längenveränderung der Muskulatur. Das merkst du zum Beispiel, indem du manchmal gar nicht weiterkommst. Und das passiert deswegen, weil die Muskelspindel sagen, hoch, jetzt wird es schlimm, es wird immer mehr und mehr. Die haben Angst zu zerreißen, dann kontrahieren sie die Muskulatur, du kommst gar nicht weiter. Das ist der erste Schutzmechanismus. Der Muskelspindelreflex schützt die Muskulatur, indem sie gegen eine Dehnung sich anspannt oder verspannt. Wunderbares System. Und dann gibt es einen zweiten Mechanismus, das ist ja so eine Sehnenreflex. Der kommt danach, der sogenannte Golgi-Sehnenreflex, so heißt das. Also in der Sehne sitzen sogenannte Golgi-Apparate. Und auch die messen die Länge der Sehne. Und wenn die Sehne zu weit gedehnt ist, dann sagen diese, Freund, ich entspanne die Muskulatur noch mehr. Das heißt, sie geben dann der Muskulatur einen Reiz, damit diese noch länger wird. Und so erfährt die Sehne eine Entspannung und nichts passiert. Das heißt also, damit nichts zerreißt, hat der Körper zwei Schutzsysteme eingebaut, nämlich den Muskel- und den Sehnenspindelreflex.
Siehst du, der Körper ist einfach viel schlauer, als wir dachten.
Ja, wir haben überall Airbags eingebaut, die uns bei normaler Nutzung einfach ja eben doch vor Verletzungen oder Erkrankungen schützen. Wir müssen sie nur hegen und pflegen.
Was ist eigentlich der beste Sport, um festzustellen, wie wohltuend ein geschmeidiger Körper ist?
Ja, da würde ich mir diese klassischen rhythmischen Sportarten erstmal vorstellen. Das ist beim Tanz, beim Ballett. Das ist aber auch bei Yoga beispielsweise ja ein Ziel, letztendlich schöne, schlanke, lange Muskeln zu bekommen, um die ganzen Asanas, also diese tollen Übungen, die Übungspositionen einfach einzunehmen. Und insofern ist, glaube ich, gerade Yoga für die Geschmeidigkeit und vor allen Dingen auch für die Gelenkigkeit und Beweglichkeit eine wunderbare sportliche Aktivität.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns eine Top-Übung verraten, die uns so ad hoc gelenkiger macht?
Das Allerwichtigste ist in der Tat erstmal Bewegung, 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 weil es aktiviert, es stimuliert. Und ich habe vorhin ja schon mal gesagt, für mich ist letztendlich gerade das Sprunggelenk ganz wichtig. Die erste Übung haben wir schon mal gesagt, Kreisen des Fußes oder, und das ist gerade auch für die geschundene Achillessehne eine ganz schöne Übung, ihr stellt euch also vor die Wand. Stellt einen Fuß wie im kleinen Ausfallschritt nach hinten, stützt euch an der Wand ab und dann dehnt ihr quasi die Rückseite der Wade. Und übt richtig, indem ihr die Ferse auf den Boden drückt, merkt ihr einen Zug in der Achillessehne und die muss beweglich bleiben. Das heißt also, Fuß zurückstellen, die Ferse auf den Boden drücken, halten, halten, halten. Wichtig ist übrigens auch die Zeit der Dehnung in diesem Fall. Das heißt also, um die Muskulatur zu dehnen, würde ich immer 10 bis 15 Sekunden hier dehnen. Aber da wir in diesem Fall auch die Achillessehne mit einbeziehen, kann es ruhig mal auch 1 bis 2 Minuten Dehnposition sein, was die meisten aber nicht tun. Die dehnen ihre Sehnen
ich
gar
auch nicht.
Ja? Sehne ist aber langsamer als Muskulaturträger. Und deswegen brauchen wir bei Bindegewebe auch schon mal 1 bis 2 Minuten Dehnreiz.
Ja, jetzt haben wir schon die richtige Vorbereitung für unsere nächste Folge. Beim nächsten Mal wollen wir nämlich über das Gesundwunder Wandern reden.
Jetzt kommt ja die Sommerzeit langsam
genau.
Und dann marschieren wir los.
Richtig.
Ja? Da freue ich mich.
Ich mich auch.
Bis bald.
Vielen Dank, Ingo. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.